Die Grauburgunder-Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast.
Wir sind Maria Christina Piwowarski
und Ludwig Lohmann
von Blau-Schwarz-Berlin.
Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast, Folge 65.
Guten Abend, ihr Lieben.
Willkommen.
Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir uns jetzt mal getroffen haben.
Weil die Folge 64 so früh im Juni war und jetzt sind wir mitten im allerschönsten Juli und sprechen wieder über Bücher, die uns zuletzt beschäftigt und begeistert haben. Schön, dass ihr alle da seid. Macht doch mal an. Und ihr könntet, bevor wir starten,
können wir auch ohne Teleprompter.
Vielleicht einmal sagen, ob der Ton in Ordnung ist, ob es euch gut geht, ob ihr euch auch so auf die Folge freut wie wir. Letztens hatten wir ja so ein leichtes Rauschen zwischendurch immer und ich hoffe, das haben wir heute nicht.
Nur einen leichten Rausch heute.
Den Rausch.
Apropos leichter Rausch.
Hey. Ja,
apropos. Hey, das war mega gut.
Wir stoßen erst an und dann erzählen wir all die wichtigen Dinge, oder?
Ja, heute gibt es richtig viele wichtige Dinge zu erzählen. Ja. Oh mein Gott.
Eine der ganz wichtigsten Dinge verraten wir aber erst zum Schluss.
Genau, es gibt eine Ankündigung, aber dann müsst ihr jetzt noch 60 Minuten durchhalten.
Wir reden aber über gute Bücher währenddessen und machen es euch leicht.
Doch bevor wir über gute Bücher reden, machen wir heute noch etwas anderes. Heute gibt es nämlich einen kleinen Werbeblock.
Yay!
Yay, Werbung! Und zwar von etwas sehr cool. Maria, willst du sagen, wovon wir Werbung machen?
Der Ton rauscht nicht so sehr wie letztens. Das freut uns erstmal. Wir machen heute Prost einmal auf yourbook.shop. Ihr fragt nämlich immer wieder, und ich mag diese Frage total gerne, weil ich kann sie jetzt endlich gut beantworten, wie man, wenn man denn Bücher online bestellt, weil es vielleicht auch nicht anders geht, weil man vielleicht wirklich keine Buchhandlung in der Nähe hat oder das Haus nicht so gut verlassen kann, weil man vielleicht auf dem Sofa sommern will, alles mögliche Gründe, wie man sozusagen am allerbesten Bücher online bestellen kann und trotzdem auch den lokalen Handel unterstützen. Und da gibt es eine ganz großartige Plattform, die diese heutige Folge präsentiert. Das ist nämlich Yourbook und das findet ihr unter yourbook.shop. Und das ist eine solidarische Plattform, ein solidarischer Online-Shop.
Genau, da könnt ihr praktisch, wenn ihr euch entschließt oder gerne ein Buch im Internet kaufen möchtet, könnt ihr sagen, okay, ich wähle eine Lieblingsbuchhandlung aus. Die könnt ihr festlegen in eurem Profil. Und diese Buchhandlung kriegt dann von jedem Kauf, den ihr tätigt, 15% des Buchpreises. Und wenn diese Buchhandlung Bücher empfiehlt und ihr aus diesen Empfehlungen heraus ein Buch kauft, kriegt diese Buchhandlung sogar 25%. Also, wenn ihr online in irgendeiner Art und Weise Bücher kauft, könnt ihr auf yourbook.shop gehen und damit immer eure lokale Buchhandlung oder die Lieblingsbuchhandlung eurer Wahl, es muss jetzt nicht die im Ort sein, die kann überall sein, unterstützen.
Und das Coole ist, diese Buchhandlung braucht sozusagen nicht mal einen Online-Shop. Also man kann das ganz frei auswählen. Und was eben auch wirklich schön ist, ist, dass es eben neben diesem Online-Shop, der so solidarisch verteilt aus der Marge, die eben aus Büchern überhaupt zu holen ist, auch eine soziale Community-Plattform ist. Also eine Austauschmöglichkeit, wo man Rezensionen schreiben kann, wo man Bücher bewerten kann, wo man sich austauschen kann über Gelesenes, was einen begeistert hat. Das sind Möglichkeiten, sich ganz doll zu vernetzen, Listen zu teilen. Es sind aber natürlich ist auch die Möglichkeit, dass man sehr anonym dort einfach seine Käufe tätigt. Also für jeden und jede ist sozusagen genau das Richtige dabei und darauf vielleicht mal Prost.
Ja, und man kann auch...
Ich habe noch gar nicht getrunken, merke ich gerade.
Man kann auch, das ist auch gut, finde, für Leute wie uns jetzt, die im Internet über Bücher reden oder selber Rezensionen schreiben und sowas, die können sich dort auch registrieren und dann bekommen sie auch sozusagen einen Teil der Marge. Also man kann dann so Punkte sammeln und dann, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat, kann man sich selbst wieder Bücher kaufen. Also es lohnt sich auch für alle, die MultiplikatorInnen im Internet sind, für
euch Bücher. Alle.
Genau. wir haben dafür Werbung gemacht, weil wir Geld dafür bekommen, aber wir würden das auch nur tun oder wir machen das auch nur, weil wir diese Plattform möglichst gut finden und weil sie sozusagen einen solidarischen Online-Handel macht und es den ganz großen Playern einfach nur immer mehr zuschießt, sondern eher allen Buchhandlungen in der Breite einen Vorteil verschaffen will.
Und weil auch so diese ganze Erzählung, das nämlich Lesen, auch immer was mit Austausch zu tun haben kann und dass eben auch jeder Mensch, der begeistert über ein Buch spricht, automatisch dazu führen kann, dass andere Leute dieses Buch eben auch entdecken und dass es ganz cool ist, wenn man das irgendwie entlohnen kann. Das finde ich irgendwie eine sehr, sehr schöne und charmante und niedrigschwellige Idee. Genau, wir haben jetzt auch, das wirst du später nochmal sagen, die Bücher, die wir heute Abend hier besprechen, werden wir auch dort in einer Liste anlegen und zur Verfügung stellen, sodass man die alle auch auf einen Blick sehen kann. Das ist unfassbar praktisch.
Wir haben dort auch einen Account und da seht ihr immer alle Bücher, die wir besprechen. Und die könnt ihr dann über uns bestellen oder über unser Profil. Dann,
oder über die Buchhandlung, die ihr da auswählt, die davon profitieren soll, die bei euch in Castrop-Rauxel um die Ecke ist und von der wir noch gar nicht wissen, wie toll sie ist und die davon eben auch profitieren soll. Also da sind wir total frei. Yourbook.shop heißt es.
Genau, schaut euch das mal an. Coole Seite.
Und jetzt fangen wir mit Lyrik an.
Ja.
Ich höre leider, es würde immer noch ein bisschen rauschen. Da können wir leider jetzt wirklich, glaube ich, gar nichts machen, weil jetzt nochmal anzufangen, Leute. Wenn ihr es also irgendwie übersteht, ich glaube, es liegt an meinem Handy. Ich werde mir irgendwann mal ein neues Handy leisten und dann wird es hoffentlich alles besser. Und ansonsten hört ihr es nochmal als Podcast nach.
Genau.
Vielleicht ist das eine Option. Ja, aber jetzt überstehen wir das auf jeden Fall einfach so schön, dass ihr trotzdem dabei seid.
Ja.
Fangen wir mit Lyrik an,
genau.
Wie immer. Folge 65. Entschuldigung.
Oh, wir stoßen aneinander ein
das
bisschen.
Ist ein Zeichen.
An der Stuhllehne. Okay, Lyrik fangen wir an.
Ja.
Und zwar die von euch, die uns schon länger folgen, die kennen Odile Knellson, weil wir auch ihren letzten Gedichtband Urtext hier vorgestellt haben. Jetzt hat Odile Knell endlich einen neuen Lyrikband geschrieben. Der ist wieder im Verlagshaus Berlin erschienen, diesmal illustriert von Anja Nolte, auch eine ganz tolle Illustratorin. Und für mich ist Odile Knell ja eine der Lyrikerinnen, wo es mir eigentlich wünschte, die würde jedes Jahr ein Gedichtband schreiben. So, ich finde sie wirklich eine der besten und fähigsten Lyrikerinnen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass sie auf eine ganz besondere Art und Weise Text und Körper miteinander verbindet. Also alle ihre Gedichte gehen in irgendeiner Weise um ein Verhältnis zum Körper, um Körperlichkeit, um auch die Verbindung von mehreren Körpern, also sie sind oft in einer bestimmten Art und Weise erotisiert oder sexualisiert und das ist immer sehr spannend, wie sie so diese Ebene in die Lyrik hineinbringt. Und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht. Genau, das erste heißt, wie ich mich einmal in eines meiner Gedichte verliebt habe. Wie ein zittrig gefaltetes Espenblatt trage ich mein neues Gedicht unterm Herzen oder Hemd, jedenfalls nah am Körper. Kontakt zum Papier, tröstliche Textur, Trick gegen Abwesenheit. Ich steig vom Rad, geh in den Laden, es reibt, es knistert, stimmt mich merkwürdig zufrieden. Könnte ein Einkaufszettel sein. Ich kaufe Munden, Münden, Meandre durch Regale, steh Schlange, zahle, bitte Abstand halten. Wofür Gedichte alles gut sind. Ich möchte das neue Gedicht lesen und lesen und lesen, auf der Bank, beim Arzt, an der Ampel. Ich bin verliebt in das neue Gedicht, ich nehm's mit aufs Rad, in den Park, ins Bad. Will es ständig anfassen, will's mit ins Bett nehmen, falte es am Ende des Tages einmal, zweimal, viermal, falte es, bis es unter die Zunge passt, bis das Zittern nachlässt, bis es groß genug ist und mich hält. Bis es mehrfach gefaltet am Körper dem neuen Text Körper gibt.
Ich liebe ihre Lyrik.
Ja, total gut. Und jetzt noch eins, das ist ein bisschen in der Tradition von Olippo, von dieser französischen Gang, die sich immer so ziemlich strenge Sprachregeln aufgelegt haben, zum Beispiel Georges Perec oder Reinhold Quenot, genau. Und das ist jetzt auch total witzig.
Ich mache gerade eine Fliege aus meinem Bein zu retten.
Genau, du müsstest jetzt eigentlich Flüge sagen, weil jetzt geht es um den Buchstaben Ü. Und zwar über das Ü als erotischen Buchstaben. Ich bücke mich und pflücke ein Ü aus dem Gedicht. Ein Ü für Flügel, früh, mündlich, verführt, entzückt. Für flüchtiges Berühren, kühnes Füßeln, unverblümt Gelüste schüren. Hüftenrücken entrückt an dünnen Hüllenknüllen, für rücklings ins kühle Dünen stürzen nach Südentürm. Brüten, schlüpfen, schlüpfrige Schlüpfer lüpfen, Brüste pflücken, ungezügelt Tüllen füllen, für lüstern flüssig Pfützen trüben, münden, glücklich spritzen. Bin Bündel, süßes Früchtchen, Hülse, Küste, verkünde üppige Sünde, du aber Stürme, überschütte mich mit Lügen, küss mich in Stücke.
Das ist so großartig, es ist so wunderbar. Ich liebe es auch immer, wie sie Lyrik liest, aber du hast das sehr gut gemacht. Das war eine große Herausforderung, und hier keine laut zu lesen, finde ich, weil sie wirklich so körperlich
Lyrik irgendwas schreibt. Dazwischen heißt diese Lyrikband. Es gibt auch viele Lyrikbände, sie übersetzt aus drei Sprachen, ich glaube Französisch, Spanisch. Englisch, Spanisch, und Portugiesisch kann sie, glaube ich, auch, und das merkt man auch, also sie ist ein wahnsinniges Sprachgenie und eine wirklich herausragend gute Lyrikerin. Also lest alle bitte Odile Kennell, irgendwas dazwischen, erschien im Verlagshaus Berlin, illustriert von Anja Nolte.
Unsere Steuerberaterin kommentiert schon wieder, oder wie die Berlinerin sagt, Milch und Küche. Nee, Milch und Kirche.
Ist das wie so ein Berlin-Ding?
Ich weiß es nicht. Aber Königin der Überleitung.
Oh, jetzt hau raus, komm.
Ich weiß, dass ich manchmal durchaus so Ost-Dinge habe. Und ich habe festgestellt, nicht zuletzt dank Gittersee von Charlotte Gneuss, ist es mir auch ganz doll aufgefallen bei Weltalltage von Paula Fürstenberg, was wir hier auch schon besprochen haben.
Toll.
Dass ich immer wieder denke, wenn ich solche Sachen lese, die von Frauen geschrieben wurden und Protagonistinnen erzählen, die im Osten der Nachwende auch spielen und stattfinden, dass ich davon nicht genug kriegen kann.
Paula Irmschler kommt da jetzt
auch übrigens. Die habe ich aber noch nicht hier, aber ich habe ein anderes Buch hier, was mich unter anderem deswegen so begeistert hat. Bei Rowohlt sind heute zwei unfassbar großartige Bücher erschienen. Das eine ist von Ruth Maria Thomas, Die schönste Version. Und dann werde ich demnächst ein Essay über Taylor Swift lesen, obwohl ich von der wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Aber Anne Sauer ist auch heute erschienen, hat bei Rowohlt den Look What She Made Us Do super Erfolg heute gelandet. Das sind also zwei Bücher, die mich Rowohlt so wahnsinnig interessiert angucken lassen. Und ich denke so, wow.
Ich habe gerade gefragt, wie du jetzt Taylor Swift in den Osten kriegst.
Nee, die nicht. Aber
Ruth
Maria Thomas, aber das werde ich nach diesem Essay alles vielleicht erfahren. Ruth Maria Thomas kenne ich, die hat bei Sukultur mal ein ganz großartiges Bändchen gemacht. Das sind ja diese kleinen gelben Hefte, die in dem Ständer im Ocelot oft alle fälschlich für Reklam halten und auch in anderen Buchhandlungen, in Bahnhofsautomaten. Weil ich Frau bin, hieß das Büchlein, und ich habe das wahnsinnig geliebt und ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass ihr Debütroman erscheint. Und Die schönste Version erzählt von einer jungen Frau, sie heißt Jella. Jella ist mit Yannick zusammen. Und es passiert gleich am Anfang was relativ Schlimmes. Ein Streit artet aus. Yannick legt die Hände um Jellas Hals und drückt zu. Und sie hat wirklich Angst um ihr Leben, rennt auf die Straße, ist wirklich panisch. Eine Joggerin kommt vorbei. Yannick ist in dem Moment nicht mehr in die Wohnung. Die gehen hoch. Die Joggerin sagt so, du packst jetzt deine Sachen, nimmst jetzt diese Tasche und gehst zur Polizei. Jella geht zur Polizei und es wird alles erzählt. Auch in diesem Kontext fand ich es total auch neu, obwohl ich in letzter Zeit ein paar Bücher gelesen habe, die sich damit beschäftigt haben, wie sozusagen diese Täter-Opfer-Umkehr auch heute noch passiert, wenn man sowas zur Anzeige bringen will. Ne? Ob der Polizist da nicht doch fragt, ob man es nicht irgendwie herausgefordert hat, ob man nicht irgendwie, also er hat sich sozusagen gegen Yannick gewehrt und dann ist sozusagen der Fall viel schlimmer, dass sie ihm was über den Kopf gezogen hat in letztem Versuch zu verhindern, dass er sie erwürgt, als das, was er ihr da angetan hat. Also das beschreibt Ruth Maria Thomas wahnsinnig gut. Und sie zieht zu ihrem Vater in der gleichen Stadt zurück in den Plattenbau, in dem sie groß geworden ist. Also es ist eine Kleinstadt in der Lausitz. Und dann, während sie versucht zu verstehen, wie diese märchenhafte Beziehung mit Yannick, bei der eigentlich alles perfekt war, also bis zur Einrichtung, bis zu der Art, wie er sie zum Essen ausgeführt hat. Also es war eigentlich so, dass so viel Schönes vermeintlich daran war, dass es doch einfach richtig sein musste, wie es also so weit kommen konnte, dass es so endet. Und während sie sich darüber versucht, klar zu werden, geht sie so ein bisschen zurück in ihre Kindheit, in ihre Jugend. Sie ist mit den Eltern auf dem Dorf aufgewachsen. Der Vater wäre gerne dort geblieben. Die Mutter war todunglücklich dort in der Braunkohleabbaugebiet-Provinz und war ganz glücklich, als es irgendwann in die nächste Kleinstadt, zumindest in den Plattenbau ging, in dem alles dicht war und irgendwie der Strom verlässlich funktionierte. Hat es dann aber auch da nicht ausgehalten und ist gegangen. Und Jella ist beim Vater aufgewachsen und ist allein mit ihm geblieben und ist sozusagen so ein junges Mädchen gewesen in den, also zur Zeit sozusagen der frühen Nullerjahre und auch späteren Nullerjahre. Und Ruth Maria Thomas schafft es, diese Figur zu erzählen, so dass man ganz nah wirklich da dran ist, wie sie versucht, über Gangster-Rap und Glitzer, Nagellack und vor allem Lipgloss sich irgendwie so zu positionieren, irgendwie ihren eigenen Weg zu finden, irgendwie sie selbst zu werden. Und dann passiert, und das fand ich so wahnsinnig überraschend, weil eigentlich weiß man es, und trotzdem habe ich bei wenig Büchern konnte ich so mich dazu beziehen, ehrlich gesagt, passiert das, was in allen Frauenbiografien passiert, glaube ich, und über das immer zu wenig gesprochen wird. Und es ist sicherlich kein ostdeutsches Problem, aber dann kommen die Männer sozusagen in ihr Leben oder erstmal die Jungs. Und Jella macht so eine Entwicklung durch, die passt sich an. Plötzlich geht es darum, denen zu gefallen. Plötzlich geht es darum, verfügbar zu sein. Plötzlich geht es darum, auch hart im Nehmen zu sein, irgendwie brauchbar zu sein. Und das beschreibt Ruth Maria Thomas auf eine ganz intensive Weise, auf eine harte Weise auch. Also dieses Buch hat bei mir so ganz oft gemacht, dass ich so kurz Atem holen und eine Lesepause machen musste. Und trotzdem bin ich wahnsinnig dankbar, dass sie das so beschrieben hat, weil ich hatte zuletzt bei Emily Pine Notizen an mich selbst. Da hatte ich dieses Gefühl, Gott sei Dank, endlich erzähl's mal eine. Also das ist uns allen so gegangen, also dieses kollektive Uns. Es gibt bestimmt auch Frauen und Mädchen und hoffentlich, die irgendwie anders aufgewachsen sind, aber dass man sich so körperlich daran erinnern kann, wie man irgendwo lag und versucht hat, cool zu sein und alles war falsch in dem Moment. Und man ist so über seine Grenzen gegangen, also auch man selbst über seine eigenen Grenzen, ja, weil diese patriarchale Struktur eben so funktioniert. Das wird so unfassbar gut beschrieben, also ganz ganz, ganz großartig, wie Ruth Maria Thomas das in so einen ganz atemlos tollen Text gepackt hat.
Aber liegt es daran, dass sie keine Mutterfigur hatte, die das nee. Vielleicht nicht anerzogen nee. Hätte? Oder, nee. Das, oder hat der Vater da in irgendeiner Art und Weise versagt? Oder so wie ich das jetzt gerade aus deiner Erklärung eher interpretieren würde, ist es, dass das ein generell strukturelles Problem ist, dass die Jugendlichen in der Zeit, meinetwegen so Post-DDR, gar nicht dazu erzogen wurden, wirksam Nein zu sagen oder die lieber so unterordnen oder lieber erdulden und ertragen, damit man irgendwie anerkannt wird, statt vielleicht in die Konfrontation gehen.
Und das ist aber die Frage, die eigentlich nach dem Buch erst ansetzt, weil es wird ja heute auch niemand, also Mädchen werden ja immer noch nur sehr punktuell die wenigen Privilegierten, die das Glück haben, dazu erzogen zu werden, Nein zu sagen. In der Regel ist dieses System, es ist nicht der Vater und es ist nicht die Mutter, sondern es ist viel übergeordneter. Und du erlebst es eben am Beispiel von Jella und du siehst ihre Freundin Michelle, die auch eigentlich die viel gefährdetere ist, würde man denken, rein vom familiären Hintergrund. Aber die kriegt es sogar noch besser hin als Jella, sich irgendwie wichtiger zu finden als das, was ihr da gerade passiert, irgendwie zu versuchen, da einen Stopp zwischenzusetzen. Während Jella, also das ist ein ganz liebevoller Vater, der ist sicherlich nicht überdimensional anwesend und so weiter, aber dieses System ist einfach in der übergeordneten Struktur schon schief. Und ich glaube halt, das ist immer noch schief.
Und ist das so ein spezielles Ostding oder?
Habe ich auch gedacht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre auch zu einfach, es zu erklären. Aber es hat in dieser Situation eine ganz besondere Dramatik. Ich kann mir auch vorstellen, dass das genauso natürlich auch in Städten und natürlich auch in der Provinz im Westen stattgefunden hat und wahrscheinlich noch immer stattfindet, dass man sich als Frau irgendwie versucht zu positionieren, dass man seinen Weg findet, indem man irgendwie für einen Mann attraktiv ist, aber auch so das kleinste denkbare Hindernis, dass man keine Anstalten macht, dass man es irgendwie nicht so ernst mit sich meint, dass man einfach auf diese Ebene so, ne? Ich glaube, es sind, glaube ich, immer noch, und wir, ich glaube sowieso der ganze Literaturbetrieb, die wir so reflektiert viel lesen können, schön für uns, ne? Aber ich glaube, die Mehrzahl der jungen Frauen und Mädchen hat das immer noch nicht richtig verinnerlicht. Ich glaube halt, es ist auch kein vergangenes Problem. Ich glaube, es braucht immer wieder so eine Erinnerung daran, wie viel es braucht, um sich selber wichtig zu nehmen, um zu sagen, halt, stopp, ich will das jetzt nicht. Und die Art, wie Jella da erzählt wird, das ist ganz dramatisch und trotzdem ist das, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber du erkennst doch an Fiktion, fiktiven Texten ganz oft dieses, ja, das glaube ich, das ist genau so. Und das ist, hat nichts damit zu tun, dass es so passiert sein muss, es ist ein Roman, ganz eindeutig, aber dass er diese Wahrhaftigkeit hat. Mhm. Und das hat dieser Text.
Weil sie auch so realistisch erzählt.
Unfassbar. Oder nee, weil es ist plausibel in der Figur. Also es hat gar nichts mit der realistischen Erzählweise zu tun, sondern es ist in der Figur total glaubwürdig einfach. Und wie sie das macht, hat mich unfassbar berührt. Und ich mochte dieses Buch, auch wenn es hart ist, auch weil sie natürlich in dieser Rückschau darauf guckt. Also sie hat schon diesen gewissen Abstand. Es gibt immer noch diese Yannick-Beziehung, wo nicht ganz klar ist, wie konnte es dort so weit kommen. Und auch da sind Sachen passiert, dass sie die Wohnung eingerichtet haben, dass er aber immer gesagt hat, nee, deine Sachen sind aber nicht schön, wir stellen mal meine hin. Und das in dieser Wohnung eigentlich nichts.
Ist das ein
Bessie? Nee, es wäre auch einfach. Also Klischee? Nee. Also ich glaube, diese Dinge sind einfach nicht so leicht runterzubrechen. Aber dadurch, dass es eben in dieser Provinz passiert und dass auch dieser Braunkohleabbau eine Rolle spielt, dass dieses Dorf, wo sie mit den Eltern gewohnt hat, natürlich auch so einem Tagebau zum Opfer gefallen ist. Also die sind sozusagen auch in die Stadt gescheucht worden, damit man da irgendwie weiter Braunkohle abbauen konnte. Das hat natürlich auch das hat eine sehr metaphorische Kraft für dieses Thema, finde ich. Mhm. Und ostdeutsche Provinz sowieso. Ja. Und ich war ganz, ganz, also ich bin es immer noch, ich bin ganz, ganz begeistert und möchte allen Leuten ans Herz legen, vor allem ehrlich gesagt allen Cis-Männern, sich dieses Buch wirklich sehr genau ans Herz zu legen und durchzulesen und wirklich mal zu verstehen, weil ich glaube, das Problem ist auch, dass wir in dieser aufgeklärten und gerade so in dieser Berliner Blase immer so dieses, boah, wir sind ja irgendwie schon so weit und bei uns passiert ja sowas nicht. Und ich würde behaupten, dass fast alle Männer, die ich kenne, die zumindest irgendwie über 20 sind, weiß ich auch nicht, ob ich diese Einschränkung machen sollte, aber dass die eigentlich alle irgendwie in irgendeiner Situation, zumindest in der Vergangenheit waren, wo sowas in irgendeiner Form stattfand. Und ich glaube, dass das total
so
hilft, dass es aufgeschrieben wird.
Genau. Ja, glaube ich auch.
Und auch nicht wahrnehmen von, also auch schon allein dieses Nicht-Wahrnehmen von Unbehagen. Hm. Weißt du, was, glaube ich, nicht immer eine Grenzüberschreitung ist? Und in der Kombination mit so Büchern wie Catherine Angel oder sowas, ne, Morgen wird Sex wieder gut oder ähnlichen Titeln, eben Emily Pine, tatsächlich für mich total wichtig, was das angeht, glaube ich, das ist die Education, die wir brauchen, um dieses Patriarchat zu cracken.
Das, also ich glaube, das ist total wichtig und ich würde aber trotzdem diesen Raum da noch ein ganz kleines bisschen erweitern. Mhm. Also natürlich sind Frauen sehr, 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 sehr viel häufiger die Opfer von genau solchen Grenzüberschreitungen. Aber ich bin ja auch im Osten sozialisiert oder wir sind beide im Osten sozialisiert und wir haben vielleicht auch beide so diesen Anpassungsdruck so irgendwie in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Also wir wurden von Eltern erzogen, die in einem System aufgewachsen sind, in dem es immer hieß, fall nicht auf, funktioniere, halte dich unter dem Radar, weil ansonsten kann es sein, dass es für dich gefährlich wird. Ne? Also in einem System von Stasi, von Jugendwerke, von all diesen, also es war ja halt auch ein totalitärer Staat zu einem gewissen Grad. Ne? Und ich wurde so erzogen, dass also gegen ein Rebellentum. So, also Rebellen hatten überhaupt kein Prestige oder sowas. Es gab überhaupt nicht so diesen Modus von, okay, es ist gut, wenn du Nein sagst, sondern es ist gut, wenn du angepasst bist. Mhm. So, ne? Und das würde ich sagen, ist nicht geschlechterspezifisch, sondern es wurde sowohl Jungs als auch Mädchen beigebracht. Vielleicht Mädchen noch mehr als Jungs, da können wir vielleicht ein bisschen graduell unterscheiden, aber es wurde auch Jungs zu einer Anpassung geraten. Und wenn ich an meine Sexual Education denke, dann ist die ersten Jahre habe ich auch viel zu wenig Nein gesagt oder viel zu oft Sachen über mich ergehen lassen, auch im Kontext, wo ich im Nachhinein denke, oh Mann, wieso hast du dann es irgendwie viel, viel schneller deine Grenzen erzählt? So, das ist als Junge, als Mann wahrscheinlich lange nicht so heftig, wie das bei Frauen der Fall ist. Aber dieses Nichtwissen oder dieses sich nicht trauen, Nein zu sagen, ist, glaube ich, ein Problem, was bis zu einem gewissen Grad alle betrifft, die vielleicht aus dieser...
Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ich
relativieren. Glaube, es ist eher den Kreis
die Gefahr
ein bisschen.
Ist aber, das zu relativieren mit dieser Argumentation. Also ich glaube, du hast total recht. Es gibt natürlich auch Männer, deren Grenzen ständig überschritten werden. Es gibt auch Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden. Das ist ja auch alles irgendwie belegt und nachvollziehbar. Und es sind gar nicht so wenige, erstaunlicherweise. Also erstaunt mich immer wieder auch. Also das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube trotzdem, dass das, was sie da erzählt, wirklich ein patriarchales Problem ist. Und ich glaube eben auch, dass wenn ich mir eine junge Frau vorstelle, die in diesen frühen, keine Ahnung, Nullerjahren oder so in der westdeutschen Provinz aufgewachsen ist, dass die ähnliche Probleme hatte, wenn nicht sogar gleiche. Und dass es auch kein Provinzproblem ist, also es soll es auch nicht, ne? Aber ich versuche jetzt irgendwie eine Figur durch eine andere zu ersetzen. Und ich glaube, das ist schon das, was sie erzählt. Und den Punkt würde ich ihr in dem Moment einfach, glaube ich, gerne lassen wollen.
Naja, ich will ihr den auch nicht wegnehmen. So. Nee, also nee, das waren nur so ein paar Gedanken, dass wir, glaube ich, auch Cis-Männer, also du hast ja gerade eben davon gesprochen, dass da auch so und so krasse Wissensdefizite einfach sind in ganz vielen Sachen. Also wie weit dürfen wir gehen, aber auch was in unsere eigenen Grenzen. So. Dass da einfach, da muss noch so viel Hausaufgabe gemacht werden. Und ich glaube, dass wir halt von Eltern erzogen wurden, ganz oft, egal ob Ost oder West oder Stadt oder Land, die das oft versäumt haben, uns zu diesen Menschen zu erziehen, die in der Lage sind, da gute Unterscheidungen zu treffen das zu achten. Und
einen letzten Kommentar würde ich zu dieser die schönste Version gerne noch machen, weil das ist mir gerade noch ein bisschen zu kurz gekommen. Aber warum es auch funktioniert, ist einfach, dass das auf eine hochliterarische Weise erzählt ist. Also das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, wie toll ich diesen Stil von ihr finde, also den ich schon in diesem Subkulturheft mochte und der hier nochmal so gewachsen ist und so toll, noch toller geworden ist. Weil so eine Geschichte zu erzählen, erfordert ein unglaubliches Geschick, finde ich, dass es wirklich noch so durchdringend eindeutig Literatur ist. Und wenn sie beschreibt, wie sich irgendwie Gefühle in den Magen zusammenklumpen und mit Magensäure zu so einem Stein verdichten, der dann einfach nicht mehr da rausgeht und der unverdaut ewig dort sitzen bleibt und man wirklich auch so ein körperliches Gefühl bekommt über ganz tolle Sätze, die sie bildet. Also so als Abschluss möchte ich gerne nochmal ihre literarische Qualität preisen, weil das wirklich was ist, was, glaube ich, ganz extrem dazu beiträgt, wie toll ich dieses Buch finde, dass es eben genau auf diese Weise erzählt wurde. Ruth Maria Thomas, die schönste Version eines der beiden geilen Novis heute.
Heute erschienen. Wow. Hast du das heute Nachmittag alles noch gelesen?
Heute Morgen angefangen, heute Nachmittag fertig geworden. Ich fieber auf diesen Tag hin. Ich habe mich so gefreut, dass wir erst heute Abend dran sind, weil das wirklich...
Hier gab es gerade ein paar Kommentare. Mhm. Kannst du mal kurz gucken, ob...
Wir sitzen in einem wunderbaren Licht, wird uns gesagt.
Danke, Michaela. Aber ob da...
Nix Post-DDR, sehr, sehr weit in Zeit und Raum verbreitet. Es war die Norm der vorherigen Generation. Gott sei Dank hat sich das heute schon etwas verändert. Mütter konnten ja nichts weitergeben, was sie selbst nicht beherrschten. Mhm.
Also das scheint echt viele von euch...
In Westdeutschland war es bei den Frauen eher, dass sie okay sind, wenn sie angepasst sind, sprich nicht unbequem wurden. Bei Jungs war das eher nicht so. Danke, Maria, yes. Die Ungelebten von Caroline Rosales als Beispiel für Westdeutschland. Dankeschön, ich habe es gelesen und geliebt und genau das ist es. Und wir sitzen immer noch in einem wunderbaren Licht. Genau, danke auch dafür. Welches schöne Buch wirst
du... Ja, scheint wirklich ein wichtiges Buch für die...
Ja. Es ist auch noch nicht zu Ende
Debüt,
erzählt.
Oder?
Genau, also es gab vorher eben diese kleine, weil ich Frau bin, so Kultur.
Aber das ist Non-Fiction.
Bändchen. Das ist so literarisch, finde ich. Das kann man nicht sagen. Da geht es um Freundinnenschaft und wie wichtig ist es, dass es Frauen gibt. Nee, das ist ein Debüt.
Genau,
genau. Ich finde, das andere ist höchstens eine Erzählung. Ein Erzählüngchen. Ganz toll auch.
Okay, machen wir weiter. Und zwar... Ich habe so ein bisschen so sommerliche Lektüre mitgebracht.
Das ist nicht so schlecht.
Nicht ganz so schwer vielleicht. Im Gegenteil sogar. Also sehr, man kann damit so ein bisschen rauskommen. Und zwar fange ich an mit Duna Loop Verwildern. Das ist im Limmat Verlag erschienen. Duna Loop ist eine Schweizerin, die auf Französisch schreibt. Deswegen ist das von Stephen Wyss übersetzt aus dem Französischen. Auch der Limmat Verlag ist, glaube ich, ein Schweizer Verlag.
Ja, und die machen ganz tolle, immer wieder, denke ich. Ja. Ich bin so froh, dass du das machst, weil es ist ein wirklich cooler Verlag. Ich mag den total gerne.
Cooler Verlag, cooles Buch. Und zwar, es geht um eine Mutter und ihre Tochter. Mhm. Die leben alleine in einem Tal an einem runden See, bis die Tochter 13 ist. So, die leben da und als die Tochter 13 ist, beschließen die beide in den Weizen zu gehen. Bis an einer Stelle wird es mal gesagt.
Klingt sehr schön erstmal.
Genau.
Oder?
Und wollen sozusagen, und da passt vielleicht auch der Titel ganz gut, die wollen verwildern. Und dann gehen sie los und sie haben auch eigentlich kein großartiges Equipment oder sowas. Also die haben zwar Rucksäcke dabei, aber die sind leer. Und
die wollen aber abends nicht nach Hause kommen.
Nee, die verlassen das Haus, verlassen das Tal und gehen los in die Wildnis. Und dann schlafen die auf dem Moos oder in Waldlichtungen oder am See und sind eigentlich die ganze Zeit in der Natur. So. Und das ist total schön beschrieben. Das ist also wirklich, wenn jemand in diesem Jahr den Preis für Nature Writing bekommen sollte, dann auf jeden Fall sie, weil es ganz, ganz viel darum geht, wie meinetwegen die beim Schwimmen im Fluss die Kiesel an der Haut reiben oder wie das Sonnenlicht morgens um 8 durch die Blätter strahlt oder wie es sich anhört, wenn man nachts durch den Wald läuft und wie die Tiere, was die für Geräusche machen. Also ein sehr sinnliches Erzählen und ein unglaubliches in die Natur hineintauchendes Erzählen. So. Und die beide finden das die ganze Zeit total gut.
Und die 13-jährige Tochter auch.
Oh, ich bin gerade sehr überrascht. Die genießt das. Oh mein Gott, die findet das so schön. Die schwimmt zum Beispiel auch immer total gern durch Seen. Und es sind manchmal auch so Seen mit so Entenkrutze und allen möglichen Schmodder da drin. Und die Mutter sagt, sag mal, wieso schwimmst du durch diese schlammigen Seen? Und die Tochter einfach nur, weil ich so mit der Natur bin und es so schön ist. Und weil ich es liebe, wenn die Forellen in meine Zehen beißen. So, alles ist immer so gut bei der Tochter. So, und dann wird sie aber... dann gibt's auch irgendwann mal, erzählt sie ihre Mutter von einem Traum, den sie hatte, oder sie so eine Erinnerung, und dann sagt sie, ja, es hat hier von diesem, so einem Jungen geträumt, und was ist da los? Und dann sagt die Mutter, naja, das war dein Bruder. Wahrscheinlich. Und dann fragt die Tochter, hä, wieso mein Bruder und sowas? Und dann sagt sie, naja, du hattest, also das erste Jahr deines Lebens hattest du noch einen Bruder, und dann haben sich dein Vater und ich getrennt, und die sind halt gegangen. Und dann sagt die Tochter, hä, dann müssen wir den doch suchen, so, die will den wiedersehen. Naja, genau, und dann suchen die den weiter und dann kommen die irgendwann auf eine Insel, also die verlassen das alte Land und kommen auf eine Insel, die so ähnlich klingt, wie ich würde sagen, eine Insel in Thailand oder irgendwo Indonesien. Genau, und da lernt diese Tochter eine Person kennen und das wird dann richtig abgefahren. Banabea heißt die Person, wenn ich mich richtig erinnere.
Banabea,
genau. Und die wird einmal als er vorgestellt und einmal als sie. Banabea. Also je nach Seite, Kapitel, schreibt immer er Banabea oder sie Banabea. Und da denkt man am Anfang, na hui, erst mal so Lektoratsfehler oder was ist da los?
Wir hatten da nicht aufgepasst.
Genau, wir hatten da nicht aufgepasst. Aber es kommt dann so weit, ja, dass diese Tochter bei dieser Banabea-Person bleiben will und die Mutter sagt, aber es muss weiter. Ich kann nicht hier bleiben. Und die Tochter sagt, aber für mich ist jetzt, da ist die, glaube ich, so 17.
So lange sind die unterwegs?
Ja, die waren 4 Jahre unterwegs, genau. Und die Tochter sagt, aber dann für mich ist es gerade, fühlt es sich richtig an, mich hier an dieser Stelle von dir zu trennen und auf dieser Insel zu bleiben bei Banabea. So. Und die Mutter sagt, ich glaube dir das, wir hatten bis hierhin, die Reise war richtig so, wir haben alles zusammen so gemacht und ich vertraue dir, dass du jetzt alleine weiterleben kannst. So. Und es ist eine gute Trennung, so, das ist kein Streit oder irgendwas, sondern die sagen, die Mutter schreibt dann noch ganz viele Briefe und alles ist wohlwollend und positiv, da ist kein Hass oder irgendwas, so. Was ich eine totale Genugtuung empfinde, weil 90% der Literatur, da geht es immer um irgendwas Schlimmes, aber hier ist es eigentlich was total Positives, Erbauliches, Lebensbejahendes. Genau, und dann ist sie mit diesem Banabea oder mit dieser Banabea zusammen und es kommt natürlich so raus, dass sie eine zweigeschlechtliche Person ist oder non-binär oder Hermaphrodit oder genau. Und dann haben die...
Und ist diese Tochter aber verliebt in diese Banabea-Person?
Ja, genau.
Also schon mit Love.
Genau, es ist total
Love. Das ist ein Unterschied, finde ich.
Und die fangen dann so die erste große Liebe und die wird auch sehr, sehr körperlich. Und wie die Stellen beschrieben sind, wie die Tochter mit Banabea Sex hat, ist es unfassbar gut, so, auch gerade mit dieser Zweigeschlechtlichkeit. Und dann erzählen sie beide sich gegenseitig von ihrer Scham und sagen dann, Scham kann man am besten besiegen, indem man darüber spricht, über das. Ne? Dann hat die Scham uns nicht mehr unter Kontrolle und dann spricht halt zum Beispiel, das ist wirklich genial, großartig, wie Banabea mit der Zweigeschlechtlichkeit umging als Kind und wie sie halt, oder er da und im Schulkontext da unsicher war und in dem Moment, wo sie das halt als 17-jährige Person erzählt, wird dem so die ganze Gewalt genommen. Und dann erzählt die Tochter, wie sie als Kind immer Sex mit einem Hund hatte.
Was?
So. Also ja, der Hund, die hat halt den Hund immer ausgeführt. Und das ist aber super gut erzählt. Und er hat sie dann immer so am Arm geleckt und überall und dann irgendwann auch zwischen den Beinen. Und sie fand das mega gut und sie hat sich nie getraut, das zu erzählen. So. Und jetzt erzählt sie das erste Mal und dann sagt Banabea, naja, es ist doch gar nicht so schlimm. So. Und aber für die Tochter, die hat halt die ganze Zeit gedacht, naja,
das ist jetzt
ich wurde so erzogen, als wäre es schlimm.
Das ist krass.
Na? So, genau. Und dann entschließen die beiden, die Insel zu verlassen nach einiger Zeit. Also aber diese Schamgeschichte habe ich jetzt erzählt, um zu erklären, dass es geht nicht nur darum, wie das Sonnenlicht durch die Blätter durchkommt, sondern ja, es geht auch um so wirklich tiefe philosophische, menschliche Aufgaben oder Probleme und sowas. Aber die lösen die auf eine gute Art und Weise immer. Genau, und dann irgendwann verlassen die Insel gemeinsam und suchen den Bruder.
So. Weiß ich nicht, den Vater aber nicht. Erzähl nicht zu viel.
Ich weiß gar nicht. Also ich würde mal vielleicht noch so viel sagen. Die finden den Bruder. Der wohnt in so einer Art antikapitalistischen Kommune. Die versuchen, sich selbst zu versorgen und schaffen Strafen ab. Und es ist dann so eine Art Sozialutopie. Und dann
das
merkt
hat sie jetzt
auch,
nur 100 Seiten,
ja, genau,
oder?
Ja,
wollen
150.
wir das mal kurz noch betonen?
Und dann merken sie auch, okay, auch so dieser Kontrast zwischen, okay, wir leben in den Wäldern, vielleicht auch einen gewissen Einklang mit uns selbst. Wir brauchen nichts mehr als das, was wir jeden Tag essen und alles ist gut, zu, okay, wir versuchen jetzt ein größeres System aufzubauen. Und natürlich muss das in irgendeiner Art und Weise dann ganz andere Konflikte erzeugen, wenn sie dann jetzt in größeren Gruppen auch wieder dann in der Stadt leben und sowas. Und es passiert dann auch noch ein bisschen was anderes, Spannendes. So, also auch, wie sie dann mit dem Bruder umgeht, was in dieser Stadt passiert, das will ich jetzt alles gar nicht verraten. Was ich halt als Bewegung total schön fand, ist, dass eine Mutter mit ihrer Tochter in den Wald geht erstmal und sagt, wir wenden uns ab von all diesen Strukturen von, okay, du musst in die Schule, du musst arbeiten, du musst funktionieren, du musst einen Kühlschrank haben und sowas.
Vielleicht auch das Beste, was man so in der Entziehung machen könnte.
Das hat mir wahnsinnig gefallen und vor allen Dingen ist es auch, das sind so viele total schöne Formulierungen drin. Wir träumten uns unser wildes Leben, wir träumten unsere Körper in die Bäume. Also der Stephen Wyss hat das für meine Verhältnis, oder so wie ich das verstehe, ich spreche ja kein Französisch, aber extrem gut übersetzt, weil immer wieder so dieses Glück und diese Freude so in der Sprache deutlich wird, was es heißt, wenn man in der Natur gut mit sich ist. Und wir alle haben ja diese Sehnsucht und vielleicht gerade im Sommer, wenn wir draußen in der Natur oder im Urlaub sind, dass wir mal so diesen Moment erfahren, wo wir an einem Flussufer liegen und einfach
alles gut
ist. Oh mein Gott. So. Und sie schafft das in ihrer Sprache, dieses Gefühl zu vermitteln.
Verwildern ist auch so ein unfassbar schöner Titel.
Genau, also das hat mich wirklich dass wir unsere Füße für einige Zeit in diesen Wald tunken würden. Das hat mich unglaublich beeindruckt, sowas. Und es ist auch kein naives Nature Writing, wo man jetzt so, also Nature Writing heißt ja auch immer über Zivilisation nachdenken oder über das, was uns in irgendeiner Art und Weise belastet.
Da haben ja die ganz Großen irgendwie auch schon gut vorgelegt, dass man irgendwie schon weiß, dass das mehr ist, als irgendwie Moos an Bäumen zu beschreiben, sondern wirklich immer so ums Innerste auch gehen kann, damit gerade, indem man da gute Formulierungen für findet.
Toll. Und ich glaube, ich habe noch nie eine Liebes- und Sexualbeziehung zu einer non-binären Person in dieser so guten Art und Weise gelesen. Also die so selbstverständlich damit umgeht und das so unglaublich wertfrei ist, einfach zu sagen, okay, ich liebe es, an ihrem Zweigeschlecht das ist schön, das ist echt.
Sag nochmal Titel und Kommentare.
Genau, Duna Loup Verwildern, erschienen im Limmert Verlag, übersetzt von Stephen Wyss aus dem Französischen. Eine schöne Verwilderungsgeschichte.
Traumhaft.
Ja.
Okay, ich muss es jetzt ganz schnell machen, weil ich kann dieses Buch sowieso nicht im Ansatz fassen. Es ist Favorita von Michel Steinbeck und ihr wisst doch alle, es gibt diese krassen Worte, die man benutzt, um total, also absurd großartige Romane zu beschreiben. Ne? Da kommen dann irgendwie, keine Ahnung, Literaturkritikerinnen Vorschautexte und sagen, was sagen sie, Parforce-Ritt, Tour de Force, irgendwie ganz großen, auch oft so martialischen.
Oder manchmal so Vergleiche dann auch hier, das Worte. Ist... Die neue Virginia Woolf oder sowas.
Ja, und das Krasse ist, auch dieses Buch kannst du mit niemandem vergleichen. Aber ich habe zum ersten Mal gedacht, ich möchte dieses Buch gerne Parforce-Ritt nennen, weil es...
What?
Ja, Es ist wirklich,
ich kann mich erinnern, gesagt. Die Maria, die früher im Ozzolot die Vorschauen angeguckt hat, die hat dann gesagt, ich mache jetzt eine Strichliste, wenn ich jetzt das 10. Mal eine Vorschau bevor Schritt lese, dann gibt es eine Runde,
also du
keine
weißt,
Ahnung, Snickers-Eis.
Wie, genau, Snickers-Eis for the best. Aber du weißt sozusagen, wie allergisch ich auf dieses Buch bin, und also auf dieses Wort bin. Und ich habe Michelle Steinbecks neuen Roman gelesen und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, gib mir irgendein Wort, was dem entsprechen würde, aber es war einfach kein anderes da. Sagen wir einmal ganz kurz, Michelle Steinbeck war, ich glaube, 2018 oder 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert mit ihrem Debütroman Mein Vater ist ein Walfisch im Wasser und ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch.
Mhm.
Genau. Was eigentlich fast wie so ein Lyrikroman funktioniert hat. Also den hat man entweder unfassbar geliebt oder man hat ihn überhaupt nicht verstanden. Der war von der Sprache her vor allem für so ein, also unglaublich großartig. Ich habe das damals schon sehr geliebt. Danach kam ein Gedichtband von ihr, der hieß Eingesperrte Vögel singen nicht mehr. Und dann war es eine Weile still. Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass bei Parkex Ulstein jetzt ein Roman von ihr erscheint. Und es ist auch so ein 450-Seiten-Backstein, möchte ich fast sagen. Aber ganz, ganz luftig und toll erzählt und lose gesetzt. Es erzählt die Geschichte von Fila. Fila wächst bei ihrer Großmutter in der Schweiz auf. Und das hat auch seine Gründe, denn Filas Mutter ist nicht wirklich zurechnungsfähig gewesen. Also die hat dieses Kind relativ schnell verlassen, ist immer mal wieder gekommen, gegangen. Sie war auch eine biestige Mutter. Man weiß auch nicht, ob sie bei der glücklich gewesen wäre. Man ist sich relativ klar, sie ist eigentlich bei der Großmutter sehr gut aufgehoben. Ich will nicht zu viel erzählen, aber das muss ich erzählen. Am Anfang stirbt die Großmutter und Fila bekommt vor allem plötzlich die Nachricht, dass ihre Mutter ebenfalls gestorben ist. Sie bekommt einen Anruf aus dem Krankenhaus. Die Mutter ist nach Italien gegangen. Das ist das Land, in dem die Großmutter auch geboren wurde. Und dann ist sie sozusagen mit einem Schweizer in sein Land gegangen. Also es ist auch so ein bisschen zwischen diesen beiden Ländern, dass es sich bewegt. Und die behandelnde Ärztin am Telefon sagt zu Fila, aber dass sie, also eigentlich hat die Mutter gesoffen wie ein Loch, so muss man es glaube ich sagen, aber die behandelnde Ärztin sagt auch, dass sie glaubt, dass Fila umgebracht wurde und Filas Mutter umgebracht wurde. Genau. Es ist wirklich komplex. Und Fila macht sich auf den Weg, um jetzt herauszufinden, wo ihre Mutter zuletzt gelebt hat, wie es der eigentlich so ging. Und ich kann diesen Roman nicht beschreiben, weil er so eine wahnsinnige, also er hat so eine ganz intensive Fabulierlust einerseits. Fila geht nach Italien, sie trifft unfassbar merkwürdige Leute. Also zum Beispiel gibt es eine alte Salami-Fabrik, da haben sich Sexarbeiterinnen verschanzt und haben so eine Art vorgebildet.
Sexarbeiterinnen in der Salami-Fabrik?
Ja, in einer ehemaligen Salami-Fabrik und haben so eine Art vorgebildet und verteidigen sich gegen die Polizei. Und es ist auch so ein bisschen sektierhaft. Man weiß also nicht so ganz genau, weil die erzählen auch immer, dass da hinten eine Mondrakete ist und dass sie demnächst mit dieser Mondrakete und so weiter. Und dort wird Fila irgendwie mehr oder weniger aufgenommen und es wird dann relativ schnell klar, ihre Mutter, Favorita, daher auch der Name sozusagen, ist bei diesen Sexarbeiterinnen so eine Art Amazonenanführerin gewesen zuletzt. Also es ist wirklich, aber man liest es und man glaubt es. Man liest es, man geht mit Fila mit, man erkennt all diese Dinge und man glaubt es.
Haben die dann gegen die Männer gekämpft?
Naja,
oder was so mit
Armbrüsten? Nee, sie haben sich vor allem gegen die Polizei verschanzt, weil Sexarbeit im katholischen Italien und so weiter, da war die Polizei, aber auch männlich natürlich, das größere Problem. Vorher trifft Fila jemanden, von dem sie überzeugt ist, der wird nur der Coach genannt, dass er ihre Mutter umgebracht hat. Aber ich möchte jetzt wirklich nicht so viel erzählen. Zumindest.
Das klingt total spannend.
Diese Salami-Fabrik wird gestürmt in einem wahnsinnig, also explosiven, situativen Moment, wo du das Gefühl hast beim Lesen, du rauschst durch die Seiten und es passiert ganz viel und du nimmst das alles genauso hin. Also die einen rennen zur Mondrakete und schaffen es nicht. Und Fila landet über einige Umwege, möchte ich sagen, in so einer Art faschistischem Geheimbund, die in einem Schloss im Wald tagen. Und eigentlich ist es, wenn ich das so erzähle, das tut mir so leid, weil wenn ich das erzähle, klingt das wahnsinnig absurd.
Das klingt so, als wären es einfach fünf Bögen vielleicht zu viel.
Genau, aber ist es eben nicht. Beim Lesen ist es das nicht. Auf der Strecke der Erzählung, in den auch inneren Monologen, die Fila hält, die auch über ihre Mutter, über ihre Großmutter erzählt, darüber, wie es war, wenn die Mutter zu Besuch war, über die beklemmende Situation. eigentlich sie zu lieben und sich zu wünschen, zu ihr zu gehören und gleichzeitig zu wollen, dass sie schnell wieder geht, weil sie bringt so eine Unruhe in dieses Schweizer Dorf und so eine Unberechenbarkeit und so eine Gewalt eigentlich auch, so eine Naturgewalt. Das ist total großartig. Und dann ist das, was Michelle Steinbeck einfach kann, das, was sie auch schon in ihrem Debütroman und auch in ihrem Gedichtband bewiesen hat, sie ist einfach eine unglaubliche, ich muss glaube ich Sprachakrobatin sagen oder sowas. Also sie schafft das nämlich zu erzählen in einer Art, die ist gleichzeitig lustvoll und flirrend und leicht und auch in zum Teil Absätzen, die ganz, also ganz knapp sind. Also es ist nicht so, ich habe gerade so viel erzählt, das klingt so dicht gepfropft, aber in der Erzählweise hat es so ganz viel Luft und ist aber trotzdem sprachlich so konstant und hat so ein Fundament. Und ich habe ständig, also es ist nicht möglich gewesen, es zu unterstreichen, weil ich habe es nachts im E-Reader, ich konnte überhaupt nicht aufhören sozusagen, ne, und habe die ganze Zeit gedacht, dieses Buch trägt so, weil man dieser Figur einfach so folgen will. Also man will mit dieser
Figur. Das ist aus ihrer Perspektive,
also ist aus Filas Ich-Perspektive erzählt.
Und bleibt auch die ganze Zeit in ihr so.
Gibt aber auch, also sie spielt auch, ne, also es gibt Zeitungsartikel, Gerichtsprotokolle, also es wechselt auch in den Formen. Und wenn ihr dieses Buch irgendwie mal aufschlagen würdet, dann würdet ihr auch sehen, das ist jetzt nicht so backsteinartig gesetzt, sondern das hat ganz luftig, kurze Kapitel, ne? Es ist irgendwie relativ luftig. Das hat manchmal so Kapitel, die nur so ein paar Absätze sind und wirkt deswegen nicht so brachial und erzählt aber. Und deswegen komme ich auf dieses so Parfumsritt. Irgendwie ist dann ein gewaltiges Ding.
Aber genau, was ist denn ein Parfumsritt? Also
Sowas Martialisches, Krasses, überdimensioniertes, mächtiges, gewaltiges.
So eine Walze, die durchs Land donnert.
Das ist, glaube ich, aber so würde man ja keinen Roman beschreiben, also es ist ja ein wohlwollendes Wort, ne? Also man benutzt es ja in Anlehnung an, boah, Chapeau, was für eine Leistung.
Ja, oder auch ein Weg, der mit ganz vielen Hindernissen.
Ja, und auch ein mutiges Projekt. Und ich finde, das ist dieses Buch. Dieses Buch ist ein unfassbar mutiges Projekt und es ist ein gekonntes Projekt. Also ich kann mir ganz wenig Autorinnen vorstellen, muss ich gendern, Autoren und Autorinnen, die das Thema sprachlich so halten könnten, dass sie das über 450 Seiten erzählen könnten. Und ich würde die ganze Zeit so denken, so. Ja?
Gib mir mehr davon. Das ist die ganze Zeit mit auf dem Pferd.
Das ist die ganze Zeit mit auf dem Pferd. Und man ist aber auch, es gibt auch ganz viele stille Momente und ganz viel Nachdenkliches und Berührendes. Natürlich ist es vor allem eine Mutter-, Großmutter-, Enkeltochter-Geschichte. Ne? Also eine Spannung zwischen drei Generationen, die auch ganz viel mit patriarchaler Gewalt zu tun hat. Dass die Mutter umgebracht wurde,
ist im Prinzip, wir das jetzt?
Also, dass sie das vermutet, die Fila, ist im Prinzip
hören Sie mal hier.
Ein misogyner Akt. Ja, also es geht um Femizide. Und das ist, wenn du mit diesen Sexarbeiterinnen in dieser ehemaligen Salamifabrik sprichst und darüber, wie die sich sozusagen gegenseitig auch verteidigen, weil ständig irgendwelche Kolleginnen von ihnen um die Ecke gebracht wurden, dann ist irgendwie ganz klar, es geht in diesem Buch einfach auch um dezidierten Frauenmord. Mhm. Und es geht eben auch um Generationen, Vererbung und Zugehörigkeit und vor allem ist es eine Sprachwucht. Ich habe zwei rosane Bücher, die beide eine Sprachwucht sind. So. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ihr müsst das selber lesen.
Also ich glaube, deine Bespressung gerade war auch ein Parfumsritt. Mhm. Im besten Sinne.
Dankeschön. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kriege ich das bloß vermittelt, weil es ist einfach, dieses Buch ist größer, als man darüber sprechen könnte, finde ich.
Mhm. Schön. Auch heute erschienen.
Nee, ist schon eine Weile erschienen, aber ich wundere mich eigentlich und ich glaube, dass sich alle Rezensentinnen die Zähne daran ausbeißen. Ich glaube einfach, das ist echt schwer zu knacken, die Nuss. Und ich warte.
Hat nicht Park X Ulstein auch gerade so eine Verlosung dazu laufen?
Ist ja, genau, es gibt seit heute. Ihr könnt Favorite auf dem Strandtuch gewinnen und dieses Strandtuch ist
geht,
wirklich.
Geht doch schön. Mal zu Park X Ulstein auf der Instagram-Seite da.
Deswegen finde ich das Cover ganz toll.
Ich finde auch das Strandtuch ganz schön, was du
verlosen. Okay,
Ludwig. Aber ich finde das rosa ein bisschen schöner als das.
Ja, das ist das auch eher so ein lila, ne?
Ja, genau.
Aber das Kamerakind findet unsere Farbausflüge auch wirklich richtig relevant. Hat gerade ganz doll gedickt.
Hallo, Farbe ist wichtig.
Ja. Du bist nochmal dran, weil wir sind schon Minute 51.
Ja, noch ein Urlaubsbuch. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, es war nämlich schon ein kleines bisschen in der Presse und jetzt habe ich das auch endlich gelesen. Thea Mengele nach den Fähren. Das ist nicht ihr Debüt. Ihr Debüt hieß Connect. Das ist schon ihr zweiter Roman und der ist handwerklich, inhaltlich, stilistisch ein ein unglaublich gut gelungenes Buch. So viel kann ich schon mal sagen. Es geht um eine Insel. Du bist ja auch so ein Inselmensch, ne?
Ja, ich hab dich auch gefragt, ist es Hiddensee?
Genau. Vielleicht, also für diejenigen von euch, die Hiddensee gerne mögen, die können sich jetzt Hiddensee vorstellen bei der zukünftigen Erzählung, was ich jetzt gleich erzähle. Andere können sich zum Beispiel Korfu vorstellen oder so. Es geht um eine Insel, die ist relativ klein. Da gibt es so wie einen großen Ort und noch einen kleinen Ort. Es gibt so ein bisschen so wie so eine Art Luxushotel. Es gibt so.
Sprechen Sie Deutsch?
Also in dem Roman, ja, das ist so, Thea Mengele ist eine Deutsche in Krefeld geboren. Und genau, und auf diese Insel wurde. Die ist wirklich klein. Ich glaube, man kann da in 2 Stunden drüber laufen. So. Mhm. Die wurde irgendwann für den Tourismus entdeckt und dann wurde die ursprüngliche Bevölkerung so ein bisschen weggedrängt. Und dann wurden viele Hotels an den, an den Strand gebaut, an die guten Grundstücke.
Das typische Problem. Hiddensee weiß, wovon
wir genau, sprechen. Genau. Und so Bungalows und alles. Und dann wurden Restaurants aufgemacht und alles wurde so für den Tourismus so erschlossen und genau, und die sind immer mit Fähren dahin gekommen. Vielleicht ist es auch sowas wie Helgoland. Man könnte es vielleicht.
Ja,
auch
jemand hat auch gerade großer Ort, kleiner Ort. Okay, Helgoland geht auch, schreibt Estelle.
Ja, genau.
Ich weiß also, einfach Bescheid. Jedes Mal.
Also, Helgoland so, es wird irgendwie ein bisschen südlicher beschrieben. Also, Wärme, trockene, türkises Wasser. Aber so von der Größe könnte Helgoland auf jeden Fall sehr gut stimmen. Genau. Und dann passiert es aber, dass auf einmal die Fähren nicht mehr kommen. Also, die Touristen kommen auch nicht mehr.
Das ist schön, oder? Ach, schön.
Genau, und das ist erstmal für die Bevölkerung, die noch da ist, eine Irritation, weil natürlich dieses ganze Leben sich um die Touristen dreht. Auch die haben das Geld mitgebracht, die haben das Leben mitgebracht und sowas. Aber natürlich ist es auch, also alle von uns, die schon mal Touristen waren, an Orten, die so übertouristisch sind, also die, wo man dann am Strand keinen Platz mehr findet und die Restaurants alle zu voll sind und eigentlich man genervt ist von den anderen Touristen, obwohl man ja selber einer ist. Ja? Genau diese Problemzone macht sie auf. Aber sie erzählt das eben aus so einer posttouristischen Perspektive. Nämlich, da wohnen nur noch ganz wenige Personen jetzt auf dieser Insel und das sind auch eher so Typen.
Ach sorry, also, das hat aber nichts mit der Pandemie zu tun, oder?
Nö, das wird gar nicht erklärt, warum die Fähren nicht mehr kommen. Das ist einfach so gesetzt, was ich auch als literarischen Kunstgriff erstmal super gut finde, dass es nicht erklärt werden muss. Ne? Genau, und da gibt es zum Beispiel den Typ Hausmeister oder diese Figur Hausmeister, der hat auch keinen anderen Namen, so, der in einem Hotel dann jeden Tag irgendwie 2 Zimmer so ein bisschen wieder herrichtet und renoviert oder irgendwas macht. Dann gibt es eine Bäckerin, dann gibt es
Backt jetzt nur noch für die Insel.
Genau, ja, genau. Gibt es einen Barmann, dann gibt es eine Doktorin, die in einem dieser Pavillons noch wohnt und alle haben eigentlich nichts mehr so Richtiges zu tun, verwalten so, nur noch so dieses ehemalige Leben. Und auf einmal, und das wird dann spannend, taucht eine Ader auf. Hui, eine Ader, ein Name. Alle anderen heißen nur die Doktorin, die Bäckerin, der Hausmeister und dann auf einmal Ader. Und jetzt könnten wir einen langen Diskurs darüber anfangen.
Wenn ich noch meine Tochter kriegen würde, würde ich die auch Ada nennen.
Warum Ada gerade so ein prominenter Name in der Literatur ist, ne, so wie Adas Raum oder sowas.
Ada, ja.
Gibt es ja einige Adas.
Da gab es 4 Adas. Ne,
die, also wir könnten mal eine Literaturgeschichte der Ada schreiben, machen wir aber heute nicht. Wir machen ja
bei
heute
Christian Dittloff hieß auch eine Ada.
Genau, das ist vielleicht gerade sowas, wie es 2000 Eva. Jahre vorher Jesus war. Nein, keine Ahnung.
Ada.
Entschuldigung.
Ada taucht auf.
Genau, bei dem Hausmeister, so ein kleines Mädchen.
Aber wo kommt die denn her?
Ja, das weiß niemand.
Das
weiß man nicht.
Das kommt.
Genau, und der Hausmeister freut sich total, weil die Ada ihm ganz viele Fragen stellt. Und dann erzählt er so von früher und wie das war und wie er das mit den Äpfeln macht. Und keine Ahnung, so Ada-Fragen halt. Ne? Und dann wird die Ada krank und dann pflegt er sie wieder gesund und eines Tages ist die Ada weg. Und der Hausmeister, bei dem ist da was so in Bewegung geraten, dadurch, dass die Ada da war.
Ah, das ist ein Gefühl.
So, genau, und dann geht er halt so zu der Bäckerin und zu den anderen Personen auf der Bühne, auf der Insel.
Nee,
ja, vielleicht ist es auch eine, man könnte, Bühne, das Theater ist gar nicht so weit weg, genau. Und stellt auf einmal einen Kontakt her, der vorher gar nicht so da war, weil die alle so isoliert gelebt haben. Ne? Hm. Jeder hat so seinen eigenen Turn gemacht und jetzt war die Ada da und die bringt alles durcheinander. So. Thea Mengele beschreibt das jetzt immer so aus verschiedenen Perspektiven. Da gibt es immer so, jedes Kapitel heißt wieder Handlungsort, meinetwegen die Bäckerei oder die Bar oder sowas.
Aber es ist auch nur ein schmales Buch eigentlich.
Ja, extrem schmal, genau. Und beschreibt dann so, was das jetzt mit den Figuren macht. So. Und wie die auf eine ganz neue Art miteinander zusammenkommen. Und dabei werden natürlich auch die Vergangenheiten der einzelnen Figuren erzählt. Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die heißt, das gelbe Haus.
Die gelbe Hausbesitzerin.
Genau,
es gibt eine Landkarte.
Ja, genau. Im Gelben Haus hat der General gewohnt und seine Frau. Und seine Frau ist auf der Insel geboren. Der General ist irgendwann gekommen und sie hat sich in den verliebt als junges Mädchen und hat gehofft, dass sie mit dem General die Insel verlassen kann. Stattdessen wollte der General aber auf der Insel bleiben und dann ist sie jetzt mit ihm da geblieben. So, genau. Und irgendwann wird er dement. Und das hasst sie. Sie hasst ihn. Sie hasst, wie er irgendwie Essensreste im Bad hat und irgendwas und alles liegen lässt. Und der ist so ganz pflegebedürftig. Mhm. Und wie sie so irgendwie so ihr nicht geliebtes und gelebtes Leben in ihm personifiziert sieht. Alleine diese Beziehung zwischen den beiden, wie das erzählt wird, ist schon an sich große Literatur. Aber sie macht es an jeder dieser Figuren. Erzählt sie, was eigentlich zerbrochen ist oder was eigentlich hätte sein können. Und gleichzeitig aber auch, welcher Gewinn das dann wieder ist, dass die Touristen nicht da sind. So wie so eine Zurückeroberung der eigenen Insel. So. Und,
ist das wie ein Dorfroman nur als Insel?
Ja, vielleicht ein bisschen, aber so ganz sphärisch. Also dann schon fast in so eine Richtung, so wie Sascha Stanisic oder so bei Vor dem Fest, wo gar nicht so alles immer erklärt wird. Und dann kommt der General zum Beispiel auch eines Tages weg und er ist dann halt einfach mal weg. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, es gibt nicht nur die Beschreibungen der einzelnen Handlungsorte und die Figuren, was sie da drin machen, sondern zwischendurch stehen immer so kleine Kapitel, einige Verluste. Da musste ich natürlich an Judith Schalansky denken. Mhm. Also alles, was so verloren gegangen ist. Und warte mal, es gab so eins, das fand ich total gut. Mal sehen, ob ich das jetzt so schnell finde. Das lese ich mal vor, weil das ganz gut. Was verloren geht, ist die Enge. Das dicht an dicht am Strand liegen, die beieinander stehen, das Beieinanderstehen im flachen Wasser, das Sitzen auf vollbesetzten Terrassen. Das Wohnen in ausgebuchten Hotels, das Spazieren in vollen Gassen, das Anstehen am Eisladen, das Anstehen für Kutschfahrten, das Anstehen für ein Foto mit dem V am Markt. Was verloren geht, ist die Nähe. Mhm. Und du siehst in den ersten 10 Zeilen, irgendwie ist alles eigentlich positiv, was verloren geht. Ne? Mhm. Das Wohnen in ausgebuchten Hotels, ich meine, ist auch gut. Ne? Froh, ne? Genau, dass und es dann, nicht mehr da ist. Und dann auf einmal, was verloren geht, ist die Nähe.
Also, weil man eben auch nicht mehr so zusammenrücken muss.
Und dann kippt das so. Das ist so nicht nur gut, so, sondern es ist auch immer ein Verlust. Und wie sie das macht.
Toll.
Also das ist so ein Menschenbild oder so ein Blick auf
sie geht sozusagen in den einzelnen Kapiteln diese Inselorte ab, oder was?
Ja, immer so, hüpft da so hin und her.
Dazwischen ist immer ein Verlustkapitel?
Nee, nicht immer. Mhm. Ja. Toll. Also das hat, wie jetzt an dem Beispiel jetzt deutlich wurde, auch sowas, so eine Poesie, die da drin ist und so eine Melancholie und gleichzeitig, aber wie die InselbewohnerInnen sich dann trotzdem behaupten und zueinander finden. Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen Love Story. Und also wenn ihr euren Urlaub noch nicht hattet oder noch nicht genau wisst.
Dann fahrt auf die Insel, von der wir nicht genau wissen, welche
was,
sie ist.
Was ihr als Lektüre mitnehmt. Also dadurch, dass es halt so ein Urlaubssetting ist, aber auch so, ich bin ja ein großer Fan von Tourismuskritik, weil mir das auch immer ist. Ich finde so, Tourismus ist eigentlich, dass man durch das, was man tut, das zerstört, was man aufsucht. Also es gibt ja jetzt in Venedig zum Beispiel, gab es ja diese Eintrittsgelder schon, dass man nicht mehr so rein darf.
Haben
oder
sie jetzt erhöht,
genau.
Auf 10
und
oft,
Euro. Oft macht Tourismus halt diese Orte kaputt. Mhm. Und das wird hier total gut deutlich. Ich finde, das ist so ziemlich die beste Tourismuskritik, die ich je gelesen habe. Und spannend. Ich glaube, jetzt gerade im Sommer ist das, also jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, denke ich genau an sowas, so wie schlimm eigentlich Tourismus ist. Bin aber selber einer. Und hasse ein bisschen diese Rolle. Und gleichzeitig will ich aber nicht mein ganzes Leben in meiner Wohnung verbringen. Und dieser Konflikt.
Und du willst das auch kennenlernen, ne? Man will ja, man kann ja auch ein guter Tourist sein. Ich glaube fest daran, dass man auch ein guter indem man zum Beispiel, keine Ahnung, sich anpasst, indem man aufmerksam ist. Ja.
Ja.
Ich habe Täubchen. Nein, sag ich jetzt nicht.
Ja, vielleicht so achtsam und vielleicht nicht die Orte tot macht durch das, was man da tut. So. Und das ist nicht leicht.
Da wird kommentiert, dass jemand, nämlich Andrea, die treue Seele, auf yourbook.shop unsere erste Followerin ist.
Ah, sehr gut.
Okay.
Willkommen.
Jetzt haben wir noch Absacker für euch und dann haben wir noch zwei Sachen zu verkünden. Also an eine zu erinnern und eine neue zu verkünden. Ja. Und zwar,
sag mal,
kennt ihr doch bestimmt dieses großartige Hansa-Akzente-Heft, das regelmäßig erscheint und es ist immer wieder spannend zu gucken, wer gibt es raus und zu welchem Thema. Dieses hat Claudia Hamm herausgegeben, die ihr auf jeden Fall kennt, weil sie unter anderem Emmanuel Carrère übersetzt aus dem Französischen. Aber nicht nur deshalb, sondern weil sie neulich auch, also neulich war leider schon im Februar, in einer Freitagsstunde bei mir zu Gast war, weil sie nämlich als Übersetzerin darüber gesprochen hat, was es für die menschliche Sprache bedeutet, wenn KI Bücher übersetzt, was es für Übersetzerinnen bedeutet, wenn sozusagen Maschinensprache diese Arbeit vermeintlich übernehmen kann. Mit einem ganz großen Interesse für das Thema an und für sich und auch einer großen Offenheit, aber trotzdem eben einem ganz interessanten Blick auf ihre sozusagen übersetzerische, von den Worten lebende Zunft. Und ich habe mich total gefreut, dass Claudia Hamm jetzt dieses Doppelheft Hansa-Akzente herausgegeben hat, was Automatensprache heißt. Und ich sage euch jetzt nicht, wer alles daran mitgeschrieben hat. Es sind einige großartige Namen, einige ganz tolle Menschen, die ihr auch kennt, die ihr dort drin wiederentdecken werdet. Ganz viele Namen, die ihr noch nicht kennt, die ihr neu entdecken werdet. Und im Prinzip geht es nämlich um diese KI und Sprache-Thematik. Wir müssen uns alle, die wir mit Sprache arbeiten, die wir mit Literatur arbeiten, die wir Literatur lieben, müssen wir uns in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen. Und das Problem ist, dass die meisten von uns, glaube ich, schon denken, oh Gott, ich steige da nicht mehr durch. Und dieses Heft macht das sozusagen möglich, und zwar auf eine ganz, ganz spielerische Weise. Also einmal vermittelt es die Grundlagen, die wir wissen müssen, um ChatGPT und den OpenAI-Kontext irgendwie zu verstehen, um irgendwie zu verstehen, was passiert da, wie funktioniert es, wer profitiert davon und auch wer speist es sozusagen und was ist es überhaupt, was übersetzt wird. Und andererseits hat es eine ganz große spielerische, sprachschöpferische Kraft, dieses Heft. Also Automatensprache von Claudia Hamm empfehle ich euch, ehrlich gesagt, als Sommerlektüre für die Insel, weil ihr gleichzeitig mitbekommt, was gerade so als der größte Datendiebstahl in der Geschichte bezeichnet werden kann und andererseits, worum wir uns alle nicht mehr drücken können, uns damit zu beschäftigen, weil es einfach so oft schon genutzt wird und weil wir es einfach auch schon so oft nutzen. Und das wäre super klug, wenn wir uns zumindest so ein bisschen damit auseinandersetzen, was wir da übrigens in der Hand haben. Also Automatensprache, herausgegeben von Claudia Hamm, ein Doppelheft Hansa-Akzente zu einem, finde ich, unfassbar wichtigen Thema.
Mit Beiträgen von?
Ach, allen möglichen Leuten. Nina George, natürlich gibt es einen Text, den Claudia von Emanuel Carrère hat übersetzen lassen. Also alleine das Vorwort von Claudia Hamm erklärt, dass ich, darf ich auch mal ganz kurz was lesen? Dieses Heft versucht, einem Hype mit Notwendigkeiten zu begegnen, wie Fakten, Schönheit, Ethik, Reflexion, Menschenliebe, Witz und Wut. Allein für diesen Satz, finde ich, möchte man sie knutschen, weil man versteht sofort, dass sie keine Gegnerin von Technik ist. Also Monika Rink hat natürlich für dieses Heft toll geschrieben. Ja. Ich sage ganz kurz vielleicht doch noch ein paar Namen. Elisabeth Weil hat dafür geschrieben, Bernhard Pörksen, Christian Utz hat Gedichte dafür geschrieben. Ganz viele Leute haben mitgeschrieben. Am allergeilsten muss ich aber ganz, soll ich sagen, was ich am tollsten an diesem Band Hallo. Finde? Das darf ich nicht laut sagen, aber ihr kennt ja alle Goethes, über allen Wipfeln ist Ruhe. Und wenn man das in eine Maschine speist und es übersetzen lässt von Diepel und dann wieder zurück ins Deutsche übersetzen lässt, dann kommt was raus. Es ist dort abgedruckt. Also ich habe mir fast in die Hosen gemacht vor Lachen. Es ist sehr, sehr leichtfüßig und sehr, sehr witzig und sehr, sehr informativ. So, es war ein langer Absacker.
Ich habe auch noch einen und ich habe nichts weniger als eine Sensation als Absacker. Also etwas, was, wo ich gedacht habe, es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass es dieses Buch erst jetzt erscheint, dass das erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde, und zwar Roger Fry, eine Biografie von Virginia Woolf. Das hat
Virginia Woolf geschrieben.
Genau. Und herausgegeben aus dem Englischen übersetzt hat es Tobias Schwarz. Es ist im
Aviva-Verlag erschienen. Ihn
und genau, Virginia Woolf hat...
Ludwig möchte aus dem Weinparadies abgeholt werden.
...hat über Roger Fry eine Biografie geschrieben. Roger Fry war ein Mitglied der Bloomsbury Group, zusammen mit ihrem Forster und Virginia Woolf und ihrem Mann und allen möglichen. Und er war, was man sagen kann, so einer der wichtigsten Kunstkritiker, Kunstkenner in Großbritannien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also er hat die erste Ausstellung gemacht von Postimpressionisten auf der Insel. Also zum Beispiel hat er so Cézanne, Van Gogh und sowas, diese ganzen Leute, nach Großbritannien geholt und dort ausgestellt und dafür wahnsinnig eins auf den Deckel gekriegt. Er hat die Omega-Werkstätten gegründet, was ein bisschen so was Ähnliches ist, vielleicht wie Bauhaus in Deutschland, also wo Design und Kunsthandwerk und alles so neu zusammengedacht wurde und er so praktisch die Kunst in jedes Haus bringen wollte. Und Bettina Wolf schreibt über ihn als einen, der praktisch ständig auf in irgendwelche Museen gegangen ist und stundenlang diese Bilder analysiert hat und dann ganz viele Texte auch darüber geschrieben hat. Also die, ich würde sagen, die britische Kunstgeschichte wäre ohne, also wird in diesem Buch deutlich, ohne Roger Fry überhaupt nicht denkbar gewesen, sowas. Und das Buch ist schon ganz lange ins Französische, ins Spanische, ins Italienische übersetzt worden und jetzt halt meiner Meinung nach 60, 70 Jahre zu spät endlich ins Deutsche, weil ich weiß nicht, also ich habe das
Foto von Roger Fry angucken.
Genau, die Biografie liest sich wie ein Roman, finde ich. Also sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch eine bewegte Geschichte ist. Das ist ein Mensch, der ist in so einer Quäkerfamilie aufgewachsen, also eine sehr, sehr, sehr religiöse Familie, die natürlich sehr wenig mit Kunst am Hut hatte. Und da ging es immer nur darum, ja, du wirst irgendwie in Cambridge oder Oxford Jura studieren. Und dann sagte dieser junge Roger, nee, ich will aber lieber Kunstgeschichte studieren. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie sehr seine Eltern begeistert davon waren. Und dann hatte der auch wirklich viele Feinde, weil er diese ganzen neuen, naiven, so Gauguin und sowas nach Großbritannien geholt hat, wo die ganze bonierte, alte britische Kunstszene gesagt hat, nee, das ist doch keine Kunst, was der hier holt und sowas. Ne? Also dieser ganze Gegenwind, wo heutzutage sind die ja alles so anerkannte Künstler, aber damals waren das so, also der wurde ausgelacht für die ersten Ausstellungen. Und wie dieser Mensch trotzdem so sehr für die Kunst gekämpft hat und sich eine Expertise erarbeitet hat und dann auch ganz oft sich auf Professoren beworben hat und immer abgelehnt wurde, weil dieses britische Establishment, ich glaube, das ist noch viel, viel, viel krasser als meinetwegen jetzt so dieses Preußentum bei uns oder sowas. Also diese alten Seilschaften in Großbritannien, das ist extrem wirkmächtig gewesen.
Erinnert mich so an Tzudi von Küsel Husseini,
ja, der
hat
genau,
auch
ja,
so wahnsinnig gelitten unter diesem preußischen
Leben. Ja, genau, ne? Ich glaube, ja, das korrespondiert gut. Hier ist halt nur das Krasse, dass es einfach ein 400-Seiten-Roman oder eine Biografie von Virginia Woolf ist und das noch nicht übersetzt wurde, sowas. Und das müsste eigentlich in 5 Übersetzungen schon da sein, so, weil das einfach so ein zentraler Text ist, weil man mit ihm, mit Roger Fry, auch die Bloomsbury Group und diese ganze Clique versteht. Und es macht wahnsinnig Lust, ins Museum zu gehen, finde ich. Es macht wahnsinnig Lust, sich mit Kunstgeschichte auseinanderzusetzen, nach Italien zu fahren. Der war ein riesen Frankreich-Fan und ist immer, ja, hat dann auch zum Teil in Frankreich gelebt und sowas. Mhm. Und hat immer so diesen Kontrast zwischen, okay, jetzt muss ich wieder nach Großbritannien in dieses alte, kalte, neblige Leben. Und dann aber auch dieses belebende Gefühl, was Südfrankreich mit einem macht. So, also das,
der Liebhaber von Virginia Woolfs Schwester, behauptet da gerade jemand.
Ja, Belle hieß die, glaube ich. Ne? Er hatte auch eine Frau, die dann aber in die Psychiatrie gekommen war. Die hatte ganz, ganz schwerste Angststörungen und sowas. Und also man geht mit diesem Roger Fry wirklich auf 400 Seiten mit, dank Virginia Woolf. Und sie zeichnet ihn auch nicht nur als einen sympathischen Menschen, sondern auch in gewisser Weise als einen Besessenen und als einen völlig, also so einen vollkommenen Workaholic.
Spannend.
Aber es ist sehr, sehr empowernd, finde ich, auch für diese ganze Kunstgeschichts, diesen Fanatismus, den Kunst in einem auslösen kann. Und man bekommt so wirklich so große Lust, in eine Gemäldesammlung zu gehen und das einfach nochmal so sich einzulassen. Und
darf ich ganz kurz vielleicht noch sagen, dass Tobias Schwarz auch der war, der für den Aviva Verlag dieses großartige Gesamtwerk von Sheila Delaunay gemacht hat, dieses Taste Like Honey, was ich unfassbar gut fand, weil Tobias Schwarz nämlich wirklich irgendwie, ich glaube, der ist auch so ein, darf ich den Trüffelschwein nennen? Oder
ja, so ein Entdecker, der entdeckt für uns.
Ne? Wirklich wahr. Also ich war, also ja, Roger Fry, eine Biografie, übersetzt und herausgegeben, ne?
Genau, und auch muss ich an der Stelle auch wirklich mal hervorheben, hervorragend editiert. Also da gibt es ein Register, da gibt es das Vorwort von Tobias Schwarz, da gibt es auch nochmal so übersetzt, also französische Übersetzungen, die dann nochmal in Fußnoten erklärt werden und sowas. Da gibt es eine Bildstrecke in der Mitte, weil Roger Fry war auch ein Maler. Eigentlich hat er sich immer als Maler gesehen, aber hat nur mit Kunstkritik sein Geld verdient. Also es sind auch wirklich Hochglanz-Bildtafeln, die Bilder von ihm abgedruckt. Und das Einzige, was ich wirklich als ganz kleines Manko sehen würde, ist, frag mich, warum das nicht einfach ein Hardcover geworden ist. Also,
aber ich glaube, weißt du, Aviva Verlag, die sind so verdient, um erstens wirklich auch Frauenliteratur, ganz viel 20er Jahre, ganz viel Exil-Literatur gerade so. Die machen so ein großartiges Programm und ich kann mir total vorstellen, dass das auch wirklich ab und zu ein bisschen, also es macht finanziell einfach einen riesen Unterschied. Und Britta Jürgs in allen Ehren, aber ich kann mir auch, und dieses das Format, das ist ja fast teuer. ein bisschen breiter als ein gewöhnliches Buch, so war dieses Sheila Delaunay Buch auch, deswegen kam ich drauf. Und so eine Klappenbroschüre daraus zu machen, das ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee.
Ja, also das gehört Avi einfach in jede Kunstgeschichtsbibliothek, das ist so. Klassiker.
Jetzt geht da unten die Welt, geht hinter uns genau. unter und jetzt müssen
hinter
wir auf jeden Fall
deutscher Sommer,
zum Ende kommen, Berliner Sommer. Wir wollen euch nochmal sehr herzlich einladen, euch yourbook.shop anzugucken, wirklich zu schauen, könnt ihr da Leselisten anlegen, bestellt ihr da eure Online-Shop-Bestellungen, die ihr sowieso nicht im Buchladen um die Ecke kauft, dann beteiligt den Buchladen um die Ecke und teilt sozusagen die Marge, die der Buchverkauf bringt, fair auf und lasst auch vielleicht mal eine Buchhandlung davon profitieren, die ihr irgendwann im Urlaub kennengelernt habt, irgendwo auf Helgoland oder Hiddensee und zu der ihr sonst nicht mehr kommt. Also auch das geht mit yourbook.shop total einfach. Und ansonsten schreibt er haufenweise Rezensionen, füllt es ein bisschen mit Leben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, oder wir glauben, ja, das ist eine sehr, also, sehr coole Idee.
Die hat es auf jeden Fall verdient, die Seite, dass die unterstützt wird, deswegen machen wir das auch.
Wollen wir noch was zur nächsten Folge sagen?
Genau, und jetzt?
Erst sagen wir, dass wir eine Sommerpause machen.
Genau, jetzt kommt noch was sehr Besonderes. Sowas konnten wir in der Art noch nie ansagen.
Wir machen eine Sommerpause, Babes. Ja, also okay, wirklich, wir freuen uns so. Ich finde, es ist so wichtig, Pausen zu machen. Und es ist so wichtig, Zeit zum Lesen zu haben und aufs Helgo oder Hiddensee oder sonst was für ein Meer zu gucken. Und nichts zu tun. Und das machen wir im August. Und deswegen gibt es im August zum ersten Mal in 5 Jahren keinen Podcast. Also wenn wir bisher krank waren oder es ausgefallen ist, haben wir es immer nachgeholt. Jetzt machen wir mal eine Sommerpause. Ein Monat, bam, fällt aus nächsten Monat. Ja. Und wir freuen uns sehr, auch wenn wir uns schrecklich vermissen werden.
Ja, wir telefonieren jeden Tag.
Okay? Ja, und jeden Morgen und jeden Abend.
Zweimal. Aber wir machen im August nicht nur Strandlektüre, sondern wir bereiten auch etwas vor, was dann im September nämlich losgeht. Es wird sich nämlich ein kleines bisschen was ändern bei uns im Podcast.
Ihr wisst ja vielleicht, dass wir lange ein neues Zuhause gesucht haben und ihr wisst sicherlich auch, dass wenn man aus dem Ozlot kommt, ist es schwer. Und wir wollten es schön und wir wollten vor allem es schöner, als wir es jetzt haben, was schon relativ schwierig ist, finde ich. Und dann haben wir tatsächlich lange, lange rumgeguckt und sind jetzt ab September in einem neuen Zuhause in der
Stabi, unter den Linden. Also die BerlinerInnen unter euch, die werden es kennen, die Staatsbibliothek zu Berlin, diese altehrwürdige Bibliothek, die aber nicht nur altehrwürdig ist, sondern besonders auch einen total tollen, frischen, jungen Bestand hat, nämlich uns ab September.
Ja,
und
wir mögen die Stabi und die Stabi mag uns und deswegen werden wir live aus der Stabi podcasten. Nächste Folge ist dann Folge 66
am 17. September, genau. Und wenn wir dann im September sozusagen aus von unter den Linden senden, was auch schön.
Das klingt unfassbar, es klingt sehr elitär.
Genau, ich trage dann einen Zylinder und Maria hat so ein Rüschenkleid an, irgendwas. Oder
ja, und irgendwie, schon, keine Ahnung, so ein Zirnchen.
Wir kommen
oder
mit
so
einem Zweispänner an.
Aber das Coole ist, die Stabi hat total Bock, wir haben total Bock. Wir erzählen euch in der September-Folge noch mal ein bisschen genauer was dazu. Das führt jetzt alles zu weit, aber wir haben wirklich ganz genau überlegt und uns die allerbeste neue Location ausgesucht und freuen uns sehr, dass das klappt. Sehr coole Leute in der Stabi. Können wir kurz mal Props an coole Leute
genau.
in der Stabi.
Jetzt wurde gerade noch kurz gefragt, ob das mit Publikum ist. Nein, wir machen das weiterhin so wie jetzt, dass wir sozusagen zu dritt sitzen.
Wobei, das ist nicht ausgeschlossen.
Das ist nicht ausgeschlossen.
Die Stabi hat gesagt, ab und zu wollen wir vielleicht mal genau. Publikum machen. Das betrifft
also,
auch dich, Kamerakind.
Wir denken da mal drüber nach, aber erstmal wird das jetzt so in dem Format praktisch weiterlaufen. Aber die Stabi ist natürlich groß und hat sehr, sehr, sehr schöne Räume, die natürlich danach schreien.
Jetzt fragt natürlich Andrea, kann man euch da auch mal besuchen? Und Andrea, ganz ehrlich, dich kriegen wir immer unter. Wir kriegen euch einzeln immer alle dort unter. Schreibt uns einfach, wir machen die Tür nicht zu. Wenn ihr kommt, dann kommt ihr rein und dann könnt ihr euch dazusetzen. Bringt halt ein Weißwein mit, ihr wisst ja, wie es läuft. Ne? Vielen Dank.
Wir danken euch, wir wünschen euch einen wundervollen Sommer. Lest viel, lest am Strand, lest in den Wäldern.
1, 2, 3, 4, 5,
hört Literatur,
sieben Bücher haben wir Podcasts. Euch jetzt empfohlen.
Genau. Lest Lyrik und wir sagen, schöne Ferien.
Bis September. Tschüss.
Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.